Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.
Hallo und willkommen zu unserem Podcast Trump oder Harris. Mein Name ist Robert Reichler, stellvertretender Chefredakteur des Profil, und bei mir ist wieder Siobhan Gates, Redakteurin im Auslandsressort. Hallo Siobhan.
Hallo Robert.
Das ist eine aufregende Folge. Es ist die allerletzte vor der Wahl. Die nächste Podcast-Folge wird übrigens am Tag nach der Wahl veröffentlicht werden. Da werden wir dann, who knows, ein Ergebnis haben oder auch nicht. Das wird jedenfalls auch eine aufregende Folge werden. Jetzt aber mal zur letzten vor der Wahl. Wie immer beginnen wir mit den Umfragen. Oder eigentlich muss man sagen, wir stellen wieder fest, dass die Umfragen derart stabil sind, dass man daraus eigentlich kaum etwas ablesen kann. Wir werden trotzdem kurz über die Umfragen sprechen, und ich schicke gleich voraus, wir werden heute über sehr viele Dinge sprechen. Wir wollen offenlegen, dass wir eine Wette abgeschlossen haben. Wir werden über die Endorsements sprechen, also über die möglichen oder verunmöglichten Bekenntnisse von Zeitungen, die sich für einen Kandidaten oder eine Kandidatin aussprechen oder aussprechen wollen. Wir werden über die Frage sprechen, ob Trump ein Faschist ist, und auch über zwei Fragen, die uns Hörerinnen und Hörer geschickt haben.
Und über die letzte Wahl, große Wahlveranstaltung der Republikaner in New York.
Genau, im Madison Square Garden. All das und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ich beginne jetzt mal mit den Umfragen. Beziehungsweise, Siobhan, wir haben uns aus der Deckung gewagt und eine Wette abgeschlossen. Möchtest du offenlegen, für wen? Das heißt jetzt nicht, dass wir für jemanden sind, sondern wir glauben, wie die Wahl ausgeht. Was glaubst du?
Ja, ich glaube, Kamala Harris wird die Wahlen tatsächlich gewinnen.
Warum glaubst du das?
Aus unterschiedlichen Gründen, die ich heute auch die immer einfließen werden, bei allem, was ich heute sage und bei allen Analysen, die ich einbringe. Um es jetzt pathetisch zu formulieren, ich glaube, am Ende wird doch der Anteil, die Vernunft siegen. Ja? Der Anteil jener, die vernünftig sind, wird siegen. Ich glaube, es gibt auch unter den Republikanern vernünftige Leute. Und ich glaube, am Ende werden die den Ausschlag machen. Ja? Ich glaube, sie wird viele Stimmen auch von den Republikanern bekommen. Und ich glaube, es wird sich ausgehen. Ich glaube einfach, es wird sich ausgehen. Ich bin zuversichtlich. Ich hoffe tatsächlich auch, dass sie gewinnt. Ich glaube, es wäre wichtig für die Welt, für Amerika, für Europa, dieser Sieg. Und ich glaube, sie wird das tatsächlich gewinnen. Im Gegensatz zu dir.
Okay, ich spüre viel, viel Glauben. Ich würde mich eher an die Zahlen halten. die Zahlen, die so wahnsinnig knapp sind. Und trotzdem kann man zwei Dinge rauslesen, die beide für Trump sprechen. Und ich kann es eigentlich nicht anders sehen. Einerseits die Tendenz. Die Zahlen, die Prozentzahlen sind extrem knapp, und trotzdem kann man rauslesen, dass in den wichtigen Bundesstaaten Harris lange Zeit ganz knapp, aber doch geführt hat.
Führt immer noch ganz knapp in den meisten Swing States. Und also ich verstehe nicht ganz, inwiefern die Zahlen für Trump sprechen.
Zum Beispiel Wisconsin. Wisconsin, wichtiger Swing State. Da lag Harris in den vergangenen Wochen und Monaten zum Teil mehr als 3 Prozentpunkte vorne, was auch nicht wahnsinnig viel ist, aber es ist doch ein Vorsprung. Jetzt liegt sie bei 0,1 vorne. Also Trump hat deutlich aufgeholt, dass man sieht. Und in Pennsylvania, wie wir wissen, möglicherweise der entscheidende Bundesstaat, lag Harris die ganze Zeit vorne, bis zum 20. Oktober, und seither liegt Trump knapp vorne. Also die Tendenz spricht für Trump, und das ist oft so vor Wahlen, die letzte Tendenz gibt einen Ausschlag, wenn es sehr knapp ist. Und das Zweite ist, Joe Biden hat 2020 die Wahl in diesen Bundesstaaten gewonnen, knapp gewonnen, aber in den Umfragen viel deutlicher geführt. Also der kam wirklich von einem sehr, sehr hohen Level und hat dann ein bisschen davon ins Ziel getragen und hat die Bundesstaaten gewonnen. Man nennt die ja die Blue Wall, Blue für die Demokraten, die Farbe der Demokraten. Diese Blue Wall, diese blaue Mauer muss halten, wenn die Demokraten, in dem Fall Kamala Harris, die Wahl gewinnen möchte. Wenn sie das nicht schafft, dann wird das sehr schwierig, und ich fürchte, die Tendenz sieht tatsächlich nicht gut aus. Und inhaltlich habe ich auch noch einen Punkt, der wird immer wieder auftauchen. Ich habe den deutlichen Eindruck, dass in dem Wahlkampf immer mehr die Dynamik und auch die Präsenz auf Trumps Seite liegt. Aber dazu werde ich auch noch unterwegs im Podcast ein bisschen was sagen. Okay, das ist unsere Wette.
Genau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns natürlich auch gerne schreiben, was Sie glauben, wie es ausgehen wird. Mich interessiert das alles, Siobhan und ich sicher auch. Genau. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die wirklich unglaublich klingt, aber werden die USA ab kommendem Jahr von einem Faschisten regiert werden? Ist Trump ein Faschist? Wie kommen wir und wie kommen die amerikanischen Medien auf diese Idee?
Das ist letzte Woche ziemlich hochgegangen, und zwar hat der längst dienende Stabschef von Trump während Trumps Präsidentschaft, ein Mann namens Kelly, ein ehemaliger General, der hat das in die Welt gesetzt, und der hat wirklich sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Der hat wirklich sehr viel gesprochen darüber, was Trump so gesagt hat im Laufe der Jahre, in denen er sein Stabschef war.
Also das
war,
ist so, ne? Quasi der wichtigste Mitarbeiter im Weißen Haus von Trump über einen sehr langen Zeitraum gewesen. Der hat Trump wirklich aus nächster Nähe miterlebt, tagtäglich.
Genau. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, die er beschreibt, wo Trump unzufrieden ist mit seinen Militärs, mit seinen Generälen. Und dann sagt er, ach, ihr solltet alle mehr wie deutsche Generäle sein. Und Kelly fragt ihn, sie meinen sie Bismarcks Generäle? Und Trump hat natürlich keine Ahnung, wer Bismarck war. Sagt, meinen sie die kaiserlichen Generäle der kaiserlichen Armee? Nein, ich meine schon Hitlers Generäle. Ne? Also er hat wirklich, und das sagt Kelly auch on the records, immer wieder Bewunderung geäußert für Hitler. Und sagt jetzt, Kelly ist jetzt kein Demokrat. Also ist jetzt niemand, der spricht auch keine Wahlempfehlung aus.
Also kein Demokrat im Sinne von Anhänger der Demokratie.
Genau. Also und er spricht auch bis jetzt keine Wahlempfehlung. Also sagt jetzt nicht, man soll Harris wählen, aber er möchte einfach warnen vor Trump, weil er eben sehr undemokratische Tendenzen
hat. Und das hat Harris aufgegriffen.
Natürlich.
Nicht ganz verwunderlich. Mhm. Und hat auch öffentlich gesagt, dass sie Trump für einen Faschisten hält. Und seitdem gibt es die Debatte, ist Trump ein Faschist?
Genau. Er spricht auch immer wieder vom Enemy Within, vom internen Gegner.
Feind.
Ja, genau, vom internen Feind. Und das ist jetzt, er hat ja jetzt, also diese Abschlussveranstaltung der Republikaner, die große, die hat ja im Madison Square Garden in New York stattgefunden, ausgerechnet dort, wo 1939 Nazis aufgetreten sind, also Hitler-Anhänger. Und das war jetzt auch Gegenstand von heftiger Kritik, ganz abgesehen davon, was dort gesagt wurde, aber dazu kommen wir später.
Okay, aber ich meine, also das wurde tatsächlich von einem Fernsehsender, ich glaube es war MSNBC, gegengeschnitten in einem Schnitt, die Nazi-Veranstaltung im Madison Square Garden und jetzt die Trump-Veranstaltung. Das hat natürlich auch Trumps Anhänger auf den Plan gerufen, die gesagt haben, das ist völlig verrückt, das zu vergleichen. Und im Madison Square Garden sind schon
viele
seither hunderttausende verschiedene Leute, von Billy Joel bis ich weiß nicht wem.
Ja, nur eine Woche nach diesen Aussagen von Kelly haben, glaube ich, viele die Assoziation gehabt. Man muss auch noch dazu sagen, was auch noch dazu kommt, ist, abgesehen von der Hitler-Bewunderung, hat Trump immer wieder sich ganz abschätzig geäußert über das Militär per se und auch über Opfer, also Kriegsveteranen. Also er hat überhaupt kein Verständnis für die Opfer des Krieges und für die Selbstaufopferung, die ja eine große Rolle spielt, auch in der amerikanischen Kultur. Du ziehst als Soldat in den Krieg, bist selbstlos und kämpfst, opferst dich im Kampf für dein Land. Da kann man jetzt finden, wie man will, aber das spielt eine Rolle in der amerikanischen Kultur, in den Narrativen. Und dafür hat er überhaupt kein Verständnis. Leute, die gestorben sind im Krieg, Kriegsveteranen, hat er bezeichnet als Trottel. Ne? Warum machst du das auch? Und hat sich unmöglich benommen, und das beschreibt Kelly eben auch jetzt vor Medien, oder hat es beschrieben, wie er da tut, ne? Wenn so Memorial Days sind, wo dann Kriegsveteranen auftreten, wie er sich dann äußert über diese Leute, hat überhaupt keinen Respekt. Ne? Also, und dazu haben wir auch, da wären wir auch schon bei einer Frage, die uns erreicht hat.
Die Frage kommt von Laura. Laura schreibt sehr nett, dass sie jede Woche unseren Podcast hört, und sie fragt sich, warum Harris und Trump mit zweierlei Maß gemessen werden. Also warum, schreibt sie, warum kann Trump es sich leisten, Fake News zu verbreiten und Leute zu beleidigen etc. Und Harris hingegen wird der kleinste Fehler vorgeworfen und daraus eine Riesensache gemacht.
Absolut richtige Beobachtung. Ja, das ist... Das ist nichts Neues, wird aber, finde ich, auch immer krasser, weil auch die Sprache immer ärger wird. Er hat, und das kommt auch von Kelly, er hat zum Beispiel auch gesagt, also Trump wollte damals, als es diese Black Lives Matter Demonstrationen gab, wollte er seine Militärs einsetzen gegen diese demonstrierenden Zivilisten und hat auch gesagt, er möchte, bitte schießt doch auf die. Ne? Er müsste sie ja nicht erschießen, aber schießt sie dann halt in die Knie. Und dann hat der Kelly eben, also Kelly beschreibt das halt dann so, ja, er hat dann gesagt, das können wir nicht machen. Also wir können jetzt nicht mit dem Militär auf Zivilisten losgehen. Es gibt Gesetze, an die wir uns halten müssen. Hat er gar nicht verstanden. Ne? Und das ist interessant, weil da habe ich jetzt gesehen eine Umfrage, wo rausgekommen ist, dass eine Mehrheit, also die Hälfte, eine knappe Mehrheit, sagt, sie nimmt Trump nicht ernst, wenn er sowas sagt, wenn er das Militär gegen Zivilisten losschicken will. Die nehmen das einfach nicht ernst. Sie nehmen es aber durchaus ernst, wenn er sagt, dass er Massendeportationen durchführen würde oder wenn er auch sagt, dass das Justizministerium gegen seine Gegner vorgehen sollte.
Okay, nur jetzt einmal noch zurück zu Lauras Frage. Also die Frage ist ja nicht nur, wie schlimm Trump ist und wie weniger schlimm Harris, sondern warum das medial auch möglicherweise unterschiedlich bewertet wird. Und ich glaube, eine mögliche Antwort, denn der Vorwurf, der kommt nicht nur von Laura, sondern auch zum Beispiel von Michelle Obama, die dasselbe gesagt hat. Sie sagt, da gibt es einen Double Standard, also unterschiedliche Messlatten für die beiden Kandidaten. Ist das so? Ich glaube, wenn ich mal eine Antwort zu geben versuche, Harris wird beurteilt, wie man jeden Politiker und jede Politikerin beurteilt. Die Tatsache, dass mit Trump sie einen Gegenkandidaten hat, der jenseits aller Tabus agiert und alle roten Linien überschritten hat, ändert nichts daran, wie man Harris beurteilt. Harris nimmt für sich in Anspruch, dass Trump ein Lügner ist und sie nicht.
Ja.
Deswegen werden auch, wenn Harris irgendwelcher Ungereimtheiten überführt wird, wenn man so will, oder wenn man Kritik übt an ihren Inhalten, weil sie zum Beispiel gegen das Fracking verbieten wollte und sich dann anders besonnen hat und das Fracking jetzt plötzlich doch nicht verbieten möchte, das beurteilt man und kommentiert man und berichtet man so, wie man es bei jedem anderen auch machen würde. Es wird nicht jedes Mal dazu gesagt, aber Trump sagt das und das und das, sondern man kritisiert Harris wie jede andere. Ich glaube, anders wäre das auch nicht möglich. Also man kann jetzt nicht sagen, Harris ist eigentlich eine gute Politikerin, denn sie hat im Gegensatz zu Trump noch keinen Vergewaltigungsversuch unternommen.
Genau, das kann man
also
nicht.
Also das wäre absurd.
Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, wie die Anhänger denken über ihre Kandidaten, ne? Also wenn Trump eine total gewalttätige Sprache benutzt oder verurteilt wird wegen einer Sexualstraftat oder die Demokratie abbauen will oder grauselig redet über Zivilisten oder über Veteranen, dann nehmen sie ihm das einfach nicht übel.
Das ist wiederum,
also, ja, genau. Aber damit hat es ja ganz viel zu tun. Wenn Harris sich jetzt, also es gibt für ihn keine Regeln mehr, auch wegen seiner Anhänger, und die Anhänger von der Demokraten beurteilen Harris auch viel strenger. Die wird dann kritisiert, wenn sie sich keinen kritischen Interviews stellt oder wenn sie zu wenig über Inhalte spricht. Also ja, es kommt einfach auch auf die Anhängerschaft an. Was ist zum Beispiel das Schlimmste, was Harris über Trump gesagt hat?
Sie hat ihn als, ich glaube, mentally unstable, also als
psychisch instabil
bezeichnet. Als gefährlich, genau. Als Faschist,
genau.
Etc.
Ja, genau, das sind jetzt harte Urteile, aber es ist jetzt nicht menschenverachtend. Ne? Würde Harris jetzt sich so menschenverachtend über Trump äußern, wie er sich über sie geäußert hat, dass sie dumm ist und Schlimmeres, das würden ihre Anhänger auch nicht wollen. Ich glaube, die wären dann abgestoßen. Also es hat, glaube ich, ganz viel auch damit zu tun, was man darf oder nicht darf.
Und
in der Bubble.
Es gibt im Wesentlichen zu Trump und zur Frage, wie wird er regieren, falls er nochmal gewählt wird, es gibt zwei Theorien. Und ich glaube, die sind wirklich bestimmend für für die Wähler, und zwar für die Wähler auf beiden Seiten. Nämlich, ist Trump wirklich gefährlich? Wird er wirklich ein autoritäres Regime etablieren? Wird er diktatorisch agieren? Wird er sich nicht an die Gesetze halten? Wird er tatsächlich Richtung Faschismus abgleiten? Oder, und das ist die Gegentheorie, sind das einfach alles nur leere Worte? Ist das Provokation? Ja. Sind das einfach Übertreibungen, die er benutzt, um seine Gegnerin auch in der Wahrnehmung einfach zu übertrumpfen? Was meinst du?
Ich glaube, dass man Leuten wie Trump einfach nur zuhören muss, um zu sehen, was sie planen. Das ist ja sehr offen damit, was er plant. Ne? Ähnlich wie andere extrem rechte Politiker. Der sagt schon, was er machen will. Also das gegen politische Feinde vorgehen im Inneren, damit sind ja politische Feinde gemeint, also die Demokraten, dass er das Justizministerium einsetzen will, dass er mit das Militär einsetzen will gegen Demonstranten. Der würde das alles gern machen. Der würde auch gerne das FBI direkt im Weißen Haus unterstellen, gegen diese Three-Letter-Agencies vorgehen, die für die innere Sicherheit zuständig sind. Das würde der gern alles machen. Also ja, der würde das schon versuchen. Das ist nicht nur Geschwafel. Der würde das schon versuchen. Die Frage ist nur, ob er damit durchkommen wird. Amerika ist nach wie vor eine Demokratie. Er kann jetzt nicht so einfach das, was er jetzt verspricht, umsetzen, weil das braucht ja für ganz viele Dinge auch den Kongress. Also er kann ja jetzt nicht nur mit Dekreten agieren.
Genau. Und deshalb, glaube ich, wählen viele Leute Trump, obwohl sie mit dem, was er da von sich gibt, eigentlich nichts am Hut haben, sondern sie denken, okay, der sagt jetzt zwar, der wird autoritär regieren und so weiter, aber das wird nicht der Kern seiner Politik sein, denn man nannte das in der ersten Amtszeit, es waren die Erwachsenen im Raum. Das heißt, er hatte Minister, er hatte Mitarbeiter, die das verhindert haben, was ihm da so durch den Kopf gegeistert ist und die das einfach nicht umgesetzt haben. Hingegen haben viele noch eine positive Erinnerung, wie wir aus Umfragen wissen, an die 4 Jahre von Trumps erster Amtszeit. Sie erinnern sich vor allem daran, dass ihre Gehälter gestiegen sind zum Beispiel. Und das ist für die meisten Leute einfach ausschlaggebend.
Aber ich habe da noch was ergänzend. Ja, das stimmt schon, was du sagst, aber also es gibt auch ganz viele Leute, die das gut finden. Ne? Es gibt auch viele Leute, die sagen, genau deswegen wähle ich und ich hoffe, er kriegt es durch. Ne? Oder sie lächeln das weg. Es war ja jetzt auch die Frage zum Beispiel, was der Kelly da gesagt hat. Schadet ihm das? Ne? Also bei seiner Basis vielleicht nicht, weil die finden das eh gut, oder sie lächeln und sagen, ja, lass ihn reden, aber, und das ist schon ein Punkt, ja, es gibt sicher Leute, die sagen, er kriegt es eh nicht durch, aber ich glaube, es gibt auch vor allem unter den Republikanern viele, denen das einfach too much ist. Das sind vielleicht Konservative, also die wirklich sehr konservative Einstellungen haben, aber die jetzt Trump einfach widerlich finden. Und da, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was Liz Cheney gerade macht. Die macht gerade Wahlkampf für Kamala Harris. Es ist wirklich so die letzte verbleibende Stimme der Vernunft unter den Republikanern, die letzte, die sich auch wirklich in aller Öffentlichkeit und sehr medienwirksam gegen Trump äußert. Und die reist jetzt auch herum und tritt auf und mobilisiert für Harris.
Ehemalige Kongressabgeordnete der Republikaner.
Genau. Und die ruft eben jetzt auf, Harris zu wählen. Und die sagt, ihr müsst ja gar nicht darüber sprechen. Ne? Ich weiß, es gibt viele, die so sind wie ich. Ich bin eine Konservative, ich bin auch gegen Abtreibung. Ich würde eigentlich nie Demokraten wählen, aber Trump, das geht nicht. Und ich weiß, ihr seid da draußen. Und wenn ihr mir zuhört, redet's nicht drüber. Ihr müsst es ja nicht an die große Glocke hängen. Geht's einfach in die Wahlkabine und wählt's Harris und bleibt's nicht zu Hause. Und ich weiß, es gibt euch. Ne?
Also dieses Phänomen ist natürlich nicht neu. Das sind auch innerhalb der Republikanischen Partei die sogenannten Never-Trumpers.
Genau.
Die sagen, wir sind Republikaner, wir würden niemals Trump wählen. Ja. Diese Bewegung gibt es seit 2016. Hat Trump auf der konservativen Seite sicher ein bisschen geschadet, aber offenbar nicht so nachhaltig, dass er nicht gewinnen könnte.
Ja, aber sie könnten auch, wir wissen, es geht um wenige 10.000 Stimmen in einigen Swing States, also da kann alles einen Unterschied machen. Sollen wir noch ein bisschen reden über den Auftritt, den bizarren Abend im Madison Square Garden in New York vor kurzem? Also ich finde das schon, das war schon ein wirklich seltsames Happening.
Also da hat Trump und sein Team haben wirklich gezeigt, wie weit sie gehen können, ja, wie spektakulär, tabubrechend man eine Wahlkampfveranstaltung abführen kann. Da war nichts, ja, von Konsens und wir versuchen in die Mitte zu strahlen etc., sondern da war so richtig Trump-Speak.
Es war richtig arg, ja.
Ich glaube, man muss dazu sagen, ich habe das auch mal in einer Cover-Geschichte geschrieben, mhm, es ist im, wenn man es jetzt als Humor bezeichnen möchte, ja, als, aber der Humor dieser neuen Rechten ist die Beleidigung.
Ja.
Ist die absichtliche, tabubrechende Provokation. Mhm. Und der Witz funktioniert dann, wenn die Gegenseite empört, entsetzt und schockiert ist. Und genau so war, glaube ich, auch dieses Event aufgebaut.
Genau, so war es aufgebaut. Also es war Rassismus, Frauenhass, Zorn und Seltsamkeiten. So kann man das irgendwie zusammenfassen. Also es war dann zum Beispiel Hulk Hogan. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Diesen, selbstverständlich.
Ja, natürlich. Ne? Der war, wie nennt man das? Wrestling? Oder?
Ja, einer der,
einer der berühmtesten Wrestler.
Genau. Mhm.
Der hat sein T-Shirt wieder mal zerrissen für Trump. Das macht er regelmäßig. Und dann Elon Musk war natürlich auch da. Der
Tesla, SpaceX.
Und jetzt auch Owner oder wie sagt man, Besitzer von X, der ist als Dark Gothic MAGA, das hat er gesagt, sagt nicht ich, ne?
Ist er trägt immer so eine dunkle Kappe auf der,
genau,
Make America Great Again steht.
Genau, mhm, ist also sehr bizarr, ja. Und Melania ist auch aufgetreten, war das erste Mal seit langem wieder ein bisschen versöhnlich mit Trump. Man hat ja sehr viel auch so.
Da gibt es immer die Verschwörungstheorie auf der linken Seite, ja, dass sie sich von ihm scheiden lässt. Die gab es unmittelbar vor der Wahl 2020.
Ständig. Immer wieder.
Und,
ja,
und auch, ja, jetzt wieder. Da gibt es tatsächlich gefakte News. Sie würde, ja, sich scheiden lassen, was noch nie gestimmt
gut,
hat.
Gut, es gibt auch ziemlich echte Videos, wo sie seine Hand so wegschlägt, wenn er sie umarmt und wo sie die Brauen verzieht. Also die Ehe ist, glaube ich, jetzt nicht super glücklich, aber ich weiß es nicht. Ja. Es wirkt nicht super harmonisch. Auf jeden Fall. Da hat es super harmonisch gewirkt. Sie hat ihn sogar geküsst und hat ihn angekündigt, den Trump, ihren Mann. Und er kam dann und hat ziemlich lang geredet, ziemlich viel gesagt. Sind auch angeblich, habe ich gelesen, sehr viele gegangen während seiner Rede. Aber er hat gesagt, zum Beispiel hat er gefordert, die Todesstrafe für illegale Migranten, die Amerikaner töten in Amerika. Und das möchten wir uns kurz anhören. Haben wir einen O-Ton?
On day one, I will launch the largest deportation program in American history to get the criminals out. I will rescue every city and town that has been invaded and conquered, and we will put these vicious and bloodthirsty criminals in jail. I'm going to kick them the hell out of our country as fast as possible.
Da verspricht er den Start des größten Deportationsprogramms in der amerikanischen Geschichte. Möchte tatsächlich Millionen Menschen deportieren. Das ist nicht so einfach. Also geschätzte 11 Millionen illegale Migranten leben in den USA. Das ist schon viel. Nur 80% davon sind schon seit mehr als 10 Jahren da. Und das ist gar nicht so einfach, diese Leute, also es ist erstens rechtlich nicht so einfach, diese Leute einfach abzuschieben. Und weil es haben auch illegale Migranten, haben Rechte. Und es bräuchte natürlich wieder mal die Zustimmung im Kongress. Na, also für viele seiner Forderungen bräuchte er eigentlich mehr als jetzt seinen eigenen Willen. Und es würde vor allem Milliarden Dollar kosten und er müsste zigtausende Beamte anstellen. Also es wird sicher 20 Jahre dauern, lässt sich nicht.
Migration und diese Vorstellungen, bei uns wird das Remigration genannt von den rechten Parteien. Ja. Das ist einer der Wahlkampfschlager mittlerweile in jeder Wahl in der westlichen Welt. Wie wird man die illegalen Einwanderer los? Und da werden einfach sehr weitreichende, man kann glaube ich sagen brutale Maßnahmen angekündigt. Gesehen haben wir das tatsächlich bisher noch nirgendwo. Aber das ist natürlich einer der Wahlschlager von Trump. Der Vorwurf an die Biden-Harris-Administration, sie hätte die Grenzen offen gelassen und das Versprechen, Trump würde all das wieder zurückdrehen.
Mhm. Das war aber auch nicht das Schlimmste, was da gesagt wurde auf der Bühne.
Das würde mich auch wundern.
Ja. Also ein Kindheitsfreund von Trump hat Harris als Teufel bezeichnet. Dann gibt es einen Radiomoderator, Sid Rosenberg, nicht, ob du den kennst, der hat Hillary Clinton als kranken Hurensohn bezeichnet. Entschuldigung, ich weiß, es ist nicht lustig, aber es ist einfach so, die Sprache ist so bizarre Gewalt, dass ich lachen muss.
Interessant, eine Frau als Hurensohn.
Ja, eben, das fand ich auch. Das fand ich auch wirklich interessant, habe ich auch so noch nie gehört. Und
nicht, dass das das Schlimmste wäre jetzt.
Und die Demokraten sind ein Haufen von degeneriertem Abschaum und Judenhassern. Und Kamala Harris wurde auch als Prostituierte mit Zuhältern bezeichnet. Das meine ich halt auch mit dieser Sprache. Ne? Also das kannst du einfach nur von Trump und seinen Influencern, also es gibt ja auch ganz viele so Influencer, die sich um sich schart, Radiomoderatoren und so weiter haben, würdest du bei den Demokraten nie hören. Und dann eingeleitet wurde das Ganze aber von einem Comedian namens Tony Hinchcliffe, und der, und das hat für viel Aufsehen gesorgt, da können wir uns auch mal kurz einen O-Ton anhören.
You know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. It's wild. And these Latinos, they love making babies too. Just know that. They do. They do. There's no pulling out. They don't do that. They come inside just like they did to our country. Republicans are the party with a good sense of humor.
Also der bezeichnet Puerto Rico als schwimmende Müllinsel und ja, sagt halt, die machen dann viele Babys. Das ist jetzt sehr vulgär. Ich übersetze das jetzt nicht Wort für Wort, was er gesagt hat. Aber er sagt dann am Schluss eben auch, Republikaner sind die Partei mit dem guten Sinn für Humor. Und das finde ich wirklich eigentlich, das finde ich tatsächlich witzig, dass er das sagt, weil das wirklich absolut nicht stimmt. Also ich finde, das ist lustig, was du vorher gesagt hast über den Humor der Republikaner. Es ist, ich glaube, Rechte, das ist das Problem, was Rechte ein bisschen haben mit Humor, nämlich dass sie keinen haben, weil sie immer angewiesen sind darauf, andere, Schwächere zu entmenschlichen und niederzumachen. Und das finden einfach viele Leute nicht lustig. Ne? Ist einfach nicht lustig. Sorry. Hey,
aber das findet offen, also das ist eher so die Spaltung. Dass auf der einen Seite ist der Humor die Beleidigung und auf der anderen Seite ist es die Ironie. Und ja, wenn du jetzt die Beleidigungen nicht lustig findest, was ich nachvollziehen kann, man muss trotzdem verstehen, dass das dort im Madison Square Garden
dort
total lustig
gelacht
gefunden,
ja,
wird. Ne?
Ja, genau. Aber das, das könnte sogar sein, dass das gar nicht so schlecht ist. Dieser Hass jetzt, also dieser Rassismus gegen Latinos auf dieser Trump-Rally in New York, und dass das Harris noch Stimmen bringt.
Genau, denn man darf natürlich auch in der Welt der Trump-Anhänger über Harris alles sagen, ja, über die Demokraten alles sagen, aber Puerto Ricaner an sich jetzt zu beleidigen, ist natürlich riskant, denn Puerto Ricaner, die in den USA leben, puerto-ricanische Wurzeln haben, gibt es natürlich auch unter den Wählerinnen und Wählern, mhm, und die sind möglicherweise dann doch ein bisschen gekränkt.
Das möchte ich jetzt kurz erklären mit Puerto Rico. Ich habe mir das angeschaut, wie das genau ist, weil ich glaube, das wissen viele nicht. Also ganz kurz noch zum, sie wurde sofort endorsed dann auch nach diesem Hass auf Puerto Ricaner von einem aus Puerto Rico stammenden Rapper namens Bad Bunny.
Also Bad Bunny hat sich für Kamala,
genau,
Harris ausgesprochen.
Genau, nach diesem Rassismus der Republikaner. Und das ist schon wichtig. Also wir wissen ja, Taylor Swift hat sich ausgesprochen schon für Kamala Harris. Beyoncé hat sich ausgesprochen für Kamala Harris. Und jetzt auch noch Bad Bunny. Also das kann
Bad Bunny ist nicht irgendjemand. Ne? Das ist schon tatsächlich,
genau,
sehr prominenter Rapper.
Sehr prominent, viele, viele Fans. Okay, Puerto Rico, ganz kurz. Puerto Rico ist ein sogenanntes Außengebiet der USA, nämlich das größte. Das gehört zu den USA, hat aber nicht alle Rechte, hat aber zum Beispiel auch keine eigene Außenpolitik. Und seit 1917, also seit mehr als 100 Jahren, bekommen Puerto Ricaner die Staatsbürgerschaft, die US-Staatsbürgerschaft, automatisch. Es ist aber trotzdem kein Bundesstaat. Das heißt, sie dürfen nicht wählen, wenn sie in Puerto Rico leben. Sie dürfen nur wählen als US-Staatsbürger, wenn sie in einem der 50 US-Bundesstaaten wählen. Sie dürfen zum Beispiel auch bei den Vorwahlen mitwählen, haben aber genauso wie Washington DC keine Senatoren, also sie haben keine politische Repräsentierung im Kongress, sie haben nur einen Abgeordneten im Repräsentantenhaus, der aber kein Stimmrecht hat. Also es ist alles ziemlich ungerecht. Es gab mehrere Referenden jetzt in den letzten 20 Jahren. Gab es 3 Referenden. Bei allen haben die Einwohner von Puerto Rico dafür gestimmt, dass sie gerne ein vollwertiges Mitglied werden würden, also ein Bundesstaat mit allen Rechten. Und es gibt jetzt einen Gesetzgebungsvorschlag, der liegt jetzt vor, und über den wird auch abgestimmt, nämlich am 5. November. Also
Puerto Rico plötzlich im Fokus, weil sie als Müllinsel bezeichnet.
Genau, genau. Ja.
Sehr schön.
Und genau, und das, sie sind eine, also die Latinos sind sowieso eine wahnsinnig wichtige Minderheit, nämlich fast 20% der US-Einwohner sind mittlerweile Latinos, die haben die Schwarzen schon lange überholt.
Und sie wählen mehrheitlich demokratisch.
Und sie wählen mehrheitlich demokratisch.
Aber genau. Wir haben schon einmal in diesem Podcast erwähnt, dass Harris ein bisschen Probleme hat.
Ja, sie schneidet schlechter ab als sie schneidet jetzt in den Umfragen unter Latinos schlechter ab, als Biden tatsächlich performt hat 2020, aber sie schneidet immer noch besser ab als Biden jetzt in den Umfragen, bevor er zurückgetreten ist als Präsidentschaftskandidat. Und sie sind vor allem in den Swing States eine wahnsinnig wichtige Wählergruppe. Und da ist Pennsylvania ja der wichtigste Swing State mit 19 Wahlmännern, der größte Swing State. Da gibt es eine große Latino-Minderheit und da von dieser Latino-Minderheit haben fast 600.000 Wurzeln in Puerto Rico. So. Und das könnte jetzt schon sein, dass die sagen, oh mein Gott, nein, also schwimmende Müllinsel und wir machen Babys und er äußert sich über irgendwie um unsere Geschlechtsteile. Igitt, wir wählen jetzt doch Harris. Also, und Trump kann ohne Pennsylvania auch kaum gewinnen. Also Pennsylvania ist einer von den Bundesstaaten, wo man sagt, eigentlich braucht man den. Und Harris hat das super gemacht. Die war nämlich genau an dem Abend, wo der Trump, wo diese Rallye in New York stattgefunden hat, wo diese furchtbaren Dinge gesagt wurden, war sie in Philadelphia, größte Stadt in Pennsylvania. Gibt es auch eine große Minderheit, viele Leute aus Puerto Rico. Und da war sie in einem puerto-ricanischen Restaurant, um für Latinos zu werben. Und hat ein Wirtschaftspaket versprochen für Puerto Rico. Und hat auch die Einheit des Landes beschworen. Da können wir auch kurz reinhören, was er da gesagt hat in einem Restaurant.
You know, here's how I think about this. 9 days, obviously the goal is to win, but the goal also for me, and I know for all of us, is in this process to build community, right? To build coalitions, to remind people that we're all in this together. I think there's been so much about these last many years in the so-called Trump era. There's been about trying to have people point their fingers at each other and divide people and make people feel small. And what I know about the leaders who are here, we know the real measure of the strength of the leaders based on who you lift up, not who you beat down.
Come on,
so we're going to continue to work on that. But you all have been doing such extraordinary work. And truly, the path to victory runs through Philly, and it runs through Pennsylvania, and it runs through all of you.
Genau. Also man merkt schon sehr unterschiedliche Strategien und die Demokraten hoffen einfach, dass der Rassismus der Republikaner das jetzt noch zu ihren Gunsten drehen kann. Ne?
Ich hake ein. Harris wird auch noch eine Wahlkampfveranstaltung machen. Mhm. Sie möchte dort warnen davor, dass jemand, der so wie er agiert, noch einmal Präsident wird. Dagegen gibt es keinen Einwand, das zu machen, aber trotzdem, es zeigt sich wieder und auch in allem, was wir jetzt über Puerto Rico gesagt haben und über anderes, Harris reagiert.
Ja.
Sie bezieht sich auf Trump, sie greift das auf, was er gesagt hat. Es ist immer Trump, es ist sehr oft Trump, der zunächst im Fokus steht und Harris, die dann etwas darauf erwidert.
Genau, ja. Vielleicht will sie dort, wir haben doch gesagt, oder du sagst immer, sie hat noch nicht die Rede gehalten.
Ne? Das ist also richtig. Also im Gegensatz jetzt, wenn wir uns erinnern an Barack Obama, der auch über die Frage der Rasse in Amerika, die eine ganz dominante ist, eine wirklich eindrucksvolle Rede gehalten hat. Sowas hat Harris aus welchen Gründen auch immer noch nicht gemacht.
Noch nicht gemacht. Also du meinst die Rede, die in Erinnerung bleibt. Ne? Mhm. Aber man muss sagen, auch die anderen haben es danach nicht gemacht. Also weder Trump noch Biden hat die Rede gehalten. Mhm. Ja.
Okay. Es gibt noch zwei Dinge, die wir unbedingt besprechen müssen. Mhm. Das eine sind die Endorsements. Ein Endorsement ist, wenn sich jemand, ein Prominenter, eine Prominente oder auch ein Medium, eine Zeitung, ein TV-Sender, für einen Kandidaten oder eine Kandidatin ausspricht. Das hat in Amerika, überhaupt im angelsächsischen Raum, eine lange Tradition und ist jetzt wieder besonders in den Fokus geraten, weil zwei sehr große Zeitungen, diesmal kein Endorsement, also keine Wahlempfehlung abgeben werden. Man hat erwartet, dass sowohl die LA Times als auch die Washington Post eine Wahlempfehlung für Harris abgeben werden und sie tun es nicht. Warum tun sie es nicht?
Sollte ich das nicht dich fragen? Man muss ganz kurz noch dazu sagen, ja, die haben wirklich tatsächlich die letzten, ich glaube seit den 80ern, seit Anfang der 80er, jedes Mal eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Also warum tun sie es nicht? Ich würde ihnen unterstellen, oder das, nicht nur ich, die Kritik lautet und das allgemeine Verständnis lautet, weil sie sich fürchten vor Trump und weil sie einknicken vor ihm.
Kann man so sehen, ja. Es waren nicht die Redaktionen, die das beschlossen haben, sondern die Eigentümer.
Genau, und die Eigentümer, das muss man sagen, ist bei der Washington Post der Amazon-Milliardär Jeff Bezos.
Jeff Bezos, ja. Die von der LA Times kennt man jetzt namentlich nicht so, sind natürlich bekannt, aber
auch ein
nicht so prominent. Ja.
Ja.
Und eigentlich ist das, würden wir als, wir beide gehören einer Redaktion an, wir würden sagen, das ist ein Übergriff. Also wenn die Geschäftsführung oder die Eigentümer da hineinregieren.
Das sagen die eh auch. Ne?
Und der Redaktion Vorschriften machen, ob sie eine Wahlempfehlung abgeben dürfen oder nicht. Tatsächlich, sie haben jetzt nicht eingegriffen und haben gesagt, ihr müsst für jemand anderen eine Wahlempfehlung abgeben, sondern sie haben gesagt, wir wollen keine Wahlempfehlung mehr.
Es gab schon eine geschriebene Wahlempfehlung und sie haben dann gesagt, nein, und das darf nicht veröffentlicht werden. Und es gab auch Rücktritte von hochrangigen Redakteuren, die gesagt haben, das spielen wir nicht mehr mit.
Ja, Jeff Bezos hat sich mittlerweile öffentlich geäußert. Mhm. Er argumentiert, das sei eine geschäftliche, eine ökonomische Entscheidung. Er sagt, viele der Leserinnen und Leser der Washington Post würden sich gewissermaßen abgestoßen fühlen, weil sie selbst Republikaner sind und jetzt diese dauernden Endorsements für demokratische Kandidaten seien schädlich für den finanziellen Erfolg der Washington Post. Die Washington Post ist in schweren ökonomischen Schwierigkeiten, wie so viele Zeitungen, die verlieren wirklich viel Geld.
Ja.
Und Bezos, dem das Ding gehört, sagt, wir wollen jetzt nicht Leser vergraulen mit unseren Endorsements.
Aber glaubst du das? Stimmt das? Weil ich habe gelesen, dass ganz viele Leute ihre Abos gekündigt haben jetzt wegen dieser Geschichte, dass sie eben nicht endorsen. Ist das eine Ausrede oder glaubst du ihm das?
Ich halte es für denkbar. Also natürlich findet eine Verschiebung statt. Medien geraten sehr unter Druck und werden beschuldigt, parteiisch zu agieren.
Ja.
Bei der Washington Post ist es so, die haben bis 1976 überhaupt niemanden endorsed, jedenfalls nicht regelmäßig und nicht immer wieder, sondern die haben dann 1976 begonnen mit Jimmy Carter, mit dem Demokraten, und haben seither nie einen Republikaner endorsed.
Mhm.
Jetzt habe ich eine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Ich finde zum Beispiel die Tradition des Economist, Wahlempfehlungen abzugeben, absolut interessant. Und für mich als Leser des Economist, der ein britisches Magazin ist, ein Gewinn. Und zwar warum? Der Economist ist nicht so vorhersehbar. Der Economist hat Konservative endorsed, er hat Demokraten, Linke endorsed, er hat Liberale endorsed, er hat auch in Amerika bei den Präsidentschaftswahlen, er hat Reagan endorsed, dann Clinton, dann wieder den Republikaner Dole, dann wieder den Republikaner George W. Bush, dann nacheinander die Demokraten Kerry, Obama, Hillary Clinton und Biden. Der ist nicht vorhersehbar. Der gibt auch Wahlempfehlungen in anderen Ländern ab. Er hat Sarkozy endorsed, er hat Merkel endorsed, aber auch Scholz oder in der Geschichte weiter zurück Thatcher zum Beispiel. Das heißt, wenn ich den Economist lese, jetzt mache ich verdammt viel Werbung für den Economist, aber warum nicht? Wenn ich den Economist lese, weiß ich, die machen sich ernsthaft Gedanken, wer ist in dieser Situation der beste Kandidat oder die beste Kandidatin. Und die sind relativ ideologisch so weit neutral, dass sie nicht sagen, es muss immer ein Linker oder es muss immer ein Rechter sein. Da finde ich es tatsächlich interessant. Jedes Mal den Demokraten zu endorsen, halte ich tatsächlich auch jetzt für nicht, also für mich als Leser jetzt nicht wahnsinnig aufregend.
Gut, aber es ist auch ein bisschen inkonsequent, wenn man es ausgerechnet dann, wenn Trump antritt, total radikalisiert ist, nicht macht. Ne?
Klar, das würde man
also
wahrscheinlich, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein besonders ungünstiger Zeitpunkt, also wenn Bezos
damit zu brechen, genau.
Den Plan, nicht nur wegen Trump, sondern wenn er den Plan hatte zu sagen, wir machen kein Endorsement mehr, dann hätte ich das, wäre ich Jeff Bezos, was meinen Kontostand betrifft, gern wäre, dann hätte ich das nach dem letzten Endorsement gemacht. Also wenn der nach dem Endorsement 2020 gesagt hätte, so, das war jetzt das Letzte, ich finde, wir sollten das nicht mehr machen, dann wäre die Aufregung jetzt nicht so groß.
Hätte
aber jetzt,
niemand aufgeregt, ne?
7 Tage vor der Wahl zu sagen, wir verzichten jetzt plötzlich auf das Endorsement, das fix und fertig ist, ist ein bisschen unelegant.
Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, macht nichts, wir sind jetzt es ist die letzte Folge vor den Wahlen und wir haben noch eine Leserfrage.
Eine Frage, die wir beantworten wollen, ja.
Die spannend ist, finde ich.
Kannst du uns kurz sagen, wie sie lautet?
Ja, und zwar Herr Gerald Gröstenberger fragt sich, also er sagt, er versteht nicht, was es da auf sich hat mit der Registrierung der WählerInnen in Amerika als demokratisch oder republikanisch. Nämlich nicht nur bei den Vorwahlen, sondern bei den Präsidentschaftswahlen an sich. Und ob es dann auch noch auf die unabhängigen Wähler ankommt.
Und okay, wir haben das, wir wollen das sehr gerne beantworten. Man hört das vor allem immer im Zusammenhang, gerade jetzt mit den Umfragen. Da hört man zum Beispiel, dass unter den registrierten Wählern die Umfragen so und so stehen, unter den wahrscheinlichen Wählern so und so. Und man hört auch, dass sich unter den Neuregistrierten jetzt so und so viel Prozent Demokraten und so viel Prozent Republikaner einschreiben haben lassen in die Wählerliste. Und man fragt sich, was soll das? Ich meine, bei uns ist man erstens automatisch im Wählerverzeichnis.
Ja, bei uns kriegst du einfach einen Brief mit einer Aufforderung.
Wir haben ein Meldegesetz, der Staat weiß, wo wir wohnen. In Amerika muss man sich in den meisten Bundesstaaten registrieren. Das kann durchaus auch sehr vereinfacht sein. Man hat das auch versucht, im Laufe der Zeit einfacher zu machen. Es ist von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. Wichtig ist, man kann sich in den USA als zugehörig zu einer Partei registrieren lassen. Das heißt, ich kann mich registrieren lassen als republikanischer oder demokratischer oder sonst wie Wähler.
Du wirst sogar in einer Mehrheit der Bundesstaaten gefragt. Weil
man wird gefragt, aber
was bist du, unabhängig, demokratisch oder republikanisch?
Man muss aber nicht, ne? Man muss nicht, aber man kann. Und das hat jetzt auf die Wahlen überhaupt keinen Einfluss. Also man kann sich als republikanischer Wähler eintragen lassen und bei der übernächsten Wahl oder auch sofort dann demokratisch wählen oder jemanden anderen oder gar nicht. Selbstverständlich, aber das hat zumindest eine Auswirkung. In manchen Bundesstaaten kann man dann, wenn man an den Vorwahlen teilnehmen möchte, unter Umständen nur bei den Vorwahlen teilnehmen, die Partei macht, für die man sich eintragen hat lassen.
Genau. Okay. Obwohl, nur kurz am Rande, da auch die Demokraten dazu übergegangen sind, in den letzten Jahren immer mehr aus strategischen Gründen sich als republikanisch registrieren zu lassen, um die republikanischen Vorwahlen zu beeinflussen. Passiert immer öfter, ist
scheint nicht
sehr
wahnsinnig
riskant.
Gewirkt zu haben, aber es sei denn, sie
es
wollten
gibt auch welche,
Trump.
Die gesagt haben, machen wir lieber Trump, weil der verliert sowieso gegen uns.
Okay. Also es ist, weit über 90% siegreich, also ich glaube auf die paar Demokraten.
Es ist höchst umstritten, aber durch diese Wählerregistrierung, also dadurch, dass man das weiß, einfach in vielen Bundesstaaten, bei ganz vielen sind die jetzt republikanisch oder demokratisch, kann man auch Aussagen treffen über diese Early Votes. Early Votes sind, man kann jetzt tatsächlich schon wählen. Seit kurzem in einigen kann man schon wählen. Und da gibt es ja jetzt Zahlen darüber, wie viele von diesen, nennen wir sie jetzt Briefwahlen, oder? Mhm. Ich glaube, das ist die korrekte Übersetzung. Wie viele sind jetzt republikanisch und wie viele demokratisch? Es ist ja historisch sind es ja eher die Demokraten, die das nutzen, Briefwahl. Trump hat ja auch immer total dagegen Stimmung gemacht, Verschwörungstheorien verbreitet drüber. Aber das hat sich jetzt geändert.
Es werden auch von der Republikanischen Partei Leute aufgefordert, frühzeitig zu wählen, damit man natürlich einfach die Wahlbeteiligung hebt. Je öfter man gebeten wird zu wählen, umso
und
eher.
Und damit man, jeder, der schon gewählt hat, um den muss man sich nicht mehr kümmern. Na, da muss man nicht mehr an die Tür klopfen und da kann man sich auf andere Leute konzentrieren. Und es gibt jetzt einen Rekord an Early Votes. Man kann das alles nicht vergleichen mit 2020, es bringt nichts, weil das war Corona-Wahl. Aber es bricht alle Rekorde, auch in und vor allem auch in den Swing States. In Georgia gab es 300.000 Early Votes am ersten Tag, wo das möglich war. Und was man auch sieht, ist in Nevada zum Beispiel haben ein paar mehr tausend Republikaner jetzt schon gewählt als Demokraten. Und das ist wirklich neu. Also normalerweise gab es da immer einen Überhang.
Aber ob das insgesamt einen Unterschied macht, kann man nicht
wissen.
Kann
man nicht sagen. Genau. Aber in Pennsylvania, was wieder für Harris spricht, sind 60% der Briefwähler Demokraten und knapp 30% bei den Republikanern. Ja klar, man weiß nicht, wie sich das auswirkt auf die Wahlen. Es heißt ja, die Daten sagen ja nur aus, welche Parteipräferenz sie angegeben haben. Das heißt auch nicht, dass sie das wählen werden. Sicher ist, dass diese Briefwahlstimmen am Wahltag dann fehlen werden, weil die erst später ausgezählt werden. Das heißt, es macht das Ergebnis mal instabiler. Es kann alles hinauszögern. Und Der Rekord an Briefwahlstimmen deutet eben auf ein hohes Interesse hin. Das stimmt schon noch. Also die Wahlbeteiligung dürfte sehr hoch sein und das hilft vor allem den Demokraten, eine hohe Wahlbeteiligung.
Okay. Apropos hohes Interesse, wir hoffen, Ihr hohes Interesse an unserem Podcast bleibt erhalten. Das war der letzte Podcast vor der Wahl, aber nicht der letzte Podcast. Der nächste Podcast dann am Mittwoch.
Mittwoch in der Früh.
In der Früh, also nach der Wahl. Mhm. Wir beeilen uns dann, wir werden die Nacht durchmachen. Mich sehen Sie übrigens auf Puls 24, wenn Sie die Nacht tatsächlich durchmachen wollen. Wir machen durch, wir werden berichten und uns alles ansehen und in der Früh dann hoffentlich vielleicht mit einem Ergebnis und sonst mit der großen Ungewissheit, wie es ausgehen wird, wieder vor Sie hintreten. Und wir hoffen, Sie sind dann wieder dabei.
Ja, und bis nächste Woche.
Danke, Siobhan. Und danke, liebe Zuhörerinnen. Ciao.
Tschüss.
Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.